Die haben die Tür aufgemacht, also das ist auch so ein Moment, den werde ich nie vergessen, oder ich habe ihnen die Tür aufgemacht in der Filiale. Und die kamen da an, also die Herren haben die Damen mitgenommen, die waren aus derselben Region, also kannten sich, wie gesagt, alle vorher nicht. Und die haben mir entgegengestrahlt mit einem Lächeln. Das war für mich so, das ist es. Ich mache jetzt nichts anderes mehr. Das hat mich so berührt und so gecatcht, dass ich dachte, wow, was für eine Energie, was für ein Input. Wo waren die bisher? Warum habe ich die nicht gesehen? Ja, ich kannte die ja schon, aber die waren in ihrem Einzelleben oder in ihrem Einzelbüro alle nicht so energetisch krass wie zusammen. Und wir haben uns wahnsinnig stark angefreundet, alle an dem Abend, würde ich sagen. Also es war irgendwie so das Gefühl, man kreiert gemeinsam was Neues. Und die habe ich dann halt gefragt, wie müssten denn so Veranstaltungen ausschauen? Wie würdet ihr euch wohlfühlen? Was, also ich habe ihnen einfach zugehört. Ich habe ihnen Fragen gestellt und mir das angehört und alles aufgeschrieben, wie sowas ausschauen müsste. Das war der Grundstein für alles andere, was danach gekommen ist, war dieser Abend.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn doch bitte gerne auf der Plattform Ihrer Wahl und dürfen ihn auch gern bewerten. Aber kommen wir jetzt zu meinem heutigen Gast, was mal wieder eine Königsmacherin ist. Und sie ist der Gast, der mir für den Podcast mit Abstand am häufigsten empfohlen wurde. Der erste, der mich auf sie hinwies, war der Bankrocker. Danach für ihr Gespräch, ihr Name noch ein Gespräch mit ganz vielen anderen Maklerinnen, jungen Maklerinnen und jungen Maklern, denn mit denen ist sie sehr gut vernetzt. Allerdings tun nicht nur Empfehlungen hier reichen, damit man in den Podcast kommt, sondern die Person muss auch irgendwas haben, was ich spannend finde, um sie einzuladen. Und das war bei ihr schon im letzten Jahr der Fall. Aber wie es so ist mit der Terminfindung, irgendwie ist der Wurm drin und das hat irgendwie nicht geklappt. Und das war aus heutiger Sicht gesehen auch ganz gut so, denn jetzt ist sie sozusagen noch viel spannender als Gast. Denn in diesem Jahr, ja, in diesem Jahr hat sie ein völlig neues Berufsbild erschaffen, meines Wissens nach zumindest. Und zwar ist sie Deutschlands erste freie Maklerbetreuerin, worüber ich natürlich auch mit ihr reden werde. Und die Rede ist natürlich von Dr. Alexandra Handerer aus München. Hallo Alexandra, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, grüß dich. Ich bin jetzt schon zu Beginn, lieber Marco, ganz gerührt von deinen Einleitungssätzen. Ich freue mich wahnsinnig, heute hier zu sein.
Das freut mich, dass du da bist. Und zu den Einleitungen, nicht? Die schreibe ich ja immer vorher. Und beim Schreiben ist mir eingefallen, du bist ja, du nennst dich auch Deutschlands erste freie Maklerbetreuerin. Und da habe ich dich gefragt, gibt es denn in anderen Ländern eigentlich auch freie Maklerbetreuer,
Gute Frage. Als ich das geschrieben habe vor kurzem, ging es mir vor allem darum zu sagen, hey, hallo, ich scheine hier bei uns und deswegen Deutschland die Erste zu sein. Ganz ehrlich, bezieht sich es nicht auf andere Länder als
Betreuerin?
Abgrenzung.
So, Herr der Seige, ich weiß nicht, ob es den Berufsstand auch woanders gibt.
Müsste ich mal schauen.
Ja. Ist dir bewusst gewesen, dass du so oft von deinen jungen Maklern und Maklerinnen vorgeschlagen wurdest? Ich kann dir mal, ich habe überlegt, nämlich, wer hat mir das denn noch alles gesagt? Da war nämlich, na, also der Bankrocker, wie schon gesagt, ne, Stefan. Dann hat auch Kai Schmid, über den wir jetzt gerade schon geredet haben, der hat mir das auch gesagt. Und auch hier Miss Finanz Katharina, die hat mir auch, und ich glaube, dann kamen noch weitere.
Ja, super.
Also.
Freut mich sehr.
Ja, also, die haben alle gesagt, die müsst ihr unbedingt mal einladen, das ist voll toll. Da dachte ich mir so, gut, dann, wenn ja so viele mir sagen, und es war ja auch, ja, ich habe mir das angeschaut und gesagt, ah, das ist schon interessant, lade ich sie doch mal ein. Ne? Und dann re reden wir mal ein bisschen über dich und wie du in die Branche
Sehr
gekommen
gerne.
bist und was du so machst. Aber dann kommen wir nämlich zuerst natürlich immer zu dir als Person. Und da ist meine erste Bitte ja immer, stell dich selbst doch mal mit drei Hashtags vor und sag, warum die zu dir passen.
Ui, drei Hashtags. Ja, also ich würde erstmal, du hast mir so eine schöne Steilvorlage gegeben. Rein beruflich würde ich sagen, Hashtag Supermaklerbetreuerin Deluxe. Das ist ein Hashtag, der wurde mir tatsächlich von den jungen Kollegen so verliehen, ganz am Anfang, wo wir angefangen haben, miteinander zu arbeiten. Das wäre jetzt der erste Hashtag, den ich je benutzt habe in meiner sehr kurzen Social-Media-Karriere. Ein anderer Hashtag wäre vielleicht, um mich persönlich besser zu beschreiben, Hashtag Vierter dann Taekwondo. Taekwondo, ich mache traditionelles Taekwondo schon seit über 20 Jahren. Das ist ein wichtiger Teil auch von meinem Leben. Persönlicher Hashtag sonst wäre vielleicht Hashtag Kochbuchsucht. Ich bin ein totaler Foodie und besitze sehr viele Kochbücher und bin ein begeisterter Hobbykoch und auch sehr stark an gutem Essen interessiert. Wer mich kennt, der weiß das ja. Und ja, das wären so vielleicht drei Hashtags, wie man mich beschreiben könnte jetzt aufs Erste.
Was gab es denn bei dir jetzt? Wir nehmen jetzt ja Montag auf. Was gab es denn am Wochenende so Spezielles? Dann hast du gekocht.
Ja, da gab es zum Beispiel einen thailändischen Kräutersalat, da gab es, wir haben gegrillt, da gab es zum Beispiel Pulled Pork vor ein paar Tagen, ja, solche Dinge, also alles
Ah,
Mögliche.
okay. Das erklärt sich auch. Weil ich weiß, wir haben vorher die Kamera angehabt und hinter dir ist ein Bild, wo drauf stand, du bist, was du isst. Nee, you eat
Genau.
what you, nee, you are what you eat oder sowas, also auf Englisch.
Genau, you are what you eat, richtig, da habe ich tatsächlich auch Dinge drunter geschrieben. Das hat mir mal jemand geschenkt, ja.
Sehr schön. Okay, jetzt haben wir die Hashtags haben wir jetzt. Jetzt bin ich gespannt, was dann für ein Emoji für dich zu dir passt.
Ein Emoji, also ich würde sagen, ein Zwinkersmiley.
Mit beiden Augen zwinkern oder mit einem
Ne,
Augenzwinkern?
so mit einem.
Ah, okay. Weil.
Ja, so ein bisschen frech, vielleicht ein bisschen unangepasst, aber auch gut drauf.
Sehr schön. So, dann kommen wir jetzt mal zu vier Entweder-oder-Fragen. Du sagst, was und warum. Ne? Die erste ist Horror oder Comedy?
Comedy.
Weil.
Comedy ist schöne, leichte Unterhaltung und da ich viel mit tiefgründigen Themen zu tun habe, brauche ich manchmal Comedy.
Okay. Das zweite ist Badewanne oder Dusche?
Auf jeden Fall Badewanne. Entspannung.
Ah, okay. Das dritte ist, passt zu deinem Essen, Muffins oder Met?
Mett.
Weil.
Weil ich Fleisch mag. Nein, ich mag tatsächlich auch sehr gern Gemüse, aber Muffins sind nicht so mein Ding. Also schon Süßigkeiten, aber Muffins, da musste ich jetzt Nein sagen.
Okay. Und die letzte Frage ist, Bruce Lee oder Jackie Chan?
Bruce Lee, weil Ikone.
Okay. Du hast schon gesagt, dass du Taekwondo machst. Ich dachte mir, ich muss ja irgendwas. Ich kenne kein, ich glaube, die beiden machen kein Taekwondo, ne? Die machen ja irgendwie
Nee,
Kung Fu oder.
richtig. Also,
Genau.
ja.
Aber gibt es irgendeinen bekannten, gibt es irgendeinen bekannten Taekwondo-Menschen? Also ich meine populär bekannt, nicht in deiner, ne, also nicht bei dir in der Taekwondo-Szene, sondern den auch ich kennen könnte.
Ich glaube nicht, denn in den 70er Jahren wurden ja da sehr viel Kung-Fu-Meister ins Rampenlicht gestellt. Und auch welche, die so Allkampf machen, sage ich jetzt mal vorsichtig, Karate vielleicht noch. Da gibt es ja einige Filme. Nee, Taekwondo ist ja das koreanische, eine koreanische Budo-Sportart, die eigentlich, kann man sich vorstellen, jetzt wer es hört und noch nie gesehen hat, dem Karate sehr ähnlich ist, aber mehr Fußtechniken hat wie Handtechniken. So, oder wo die Fußtechniken mehr eine Rolle spielen.
Ah, okay. Das habe ich auch, ich hab mich kurz damit beschäftigt, weil ich dachte mir so, gibt es irgendeinen bekannten Taekwondo-Menschen? Habe nichts gesehen. Da habe ich dann auch gelesen, ah, dass das T steht nämlich auch für Fußtechnik, habe ich dann gelernt. Im Wikipedia-Beitrag stand es zumindest so.
Richtig, genau. Und der Do ist der Weg, ne? Also Kwon ist die Faust, soweit ich weiß, von der Übersetzung her, und Do ist der Weg. Also im Grunde genommen begibt man sich auf einen Weg, wie bei allen Budo-Sportarten, so ein bisschen spielt ja der Entwicklungsweg eine große Rolle und das gefällt mir sehr gut. Und das ist auch für mich so ein Punkt, der die Budo-Sportarten generell nochmal absetzt von Kickboxen oder Boxen, obwohl das auch super coole Sportarten sind, die ich sehr mag. Und auch gerne anschaue.
Du hast Budo-Sportarten? Was ist Budo? Muss ich jetzt.
Budo-Sportarten sind alle die alten Arten der Kampfkunst. Also das heißt Taekwondo, Kung Fu, Karate. Ich weiß jetzt gar nicht, ob
Ah.
Jiu-Jitsu dazugehört. Ich glaube nicht. Das war dann später, Judo würde noch dazugehören.
Ah,
Denke ich.
okay. Und das hast du als Kind schon gemacht oder wie bist du zum
Nein.
Taekwondo gekommen?
Ich bin tatsächlich durch eine Bedrohungssituation in den Sport gekommen. Das ist jetzt ein bisschen ernster.
Okay.
Ich hatte jemanden auf der Terrasse stehen. Ich hatte eine Terrassenwohnung, als ich noch sehr jung war. Und da ist dann, ja, sozusagen hat versucht, jemand einzubrechen. Und das hat mich dann etwas nachdenklich gemacht. Wie könnte ich mich denn überhaupt wehren? Und ich bin generell ein eher sportfauler Typ, kann ich ganz offen zugeben. Ich tanze gern und habe da auch einiges gemacht in die Richtung so Zumba und solche Dinge. Und dann habe ich aber was gesucht, was mich wirklich so dauerhaft interessiert und was auch Nutzen mir bietet. Und das war die ursprüngliche Situation, wegen der ich angefangen habe, eigentlich um mich wehren zu können, weil mir das da so bewusst wurde, dass ich das eben nicht kann. Und da war ich auch nachts noch viel unterwegs und so weiter. Und da wollte ich da mehr drüber wissen. Aber im Laufe der Jahre und Jahrzehnte kann man ja schon sagen, ist es für mich ein ganz anderer Lebensinhalt geworden. Also das war nur die Ursprungssituation.
Ah, und du hast jetzt den vierten Dan. Also wie viel Dan ist das Schwarze, ne? Also der schwarze
Ja, das ist das
Gürtel, ne?
Schwarze,
Der
genau.
schwarze Gürtel, der schwarze Gürtel,
Ja.
genau.
Also Dan bedeutet Meistergrad und es gibt theoretisch 9 Dans, also Meistergrade und auch 9 Schülergrade. In den ganzen Budo-Sportarten gibt es da viele symbolische Ebenen. Deswegen sind es 9. Das hat auch was damit zu tun. Und der 9. wird, soweit ich weiß, hat den nur jemand, der tatsächlich tot ist, der das Taekwondo mitbegründet hat, ein Koreaner, also das traditionelle Taekwondo. Wer sonst den 9. hat, wäre ich jetzt skeptisch, wo er den her hätte. Es gibt Großmeistergrade, sind ab dem 5. Dan. Also ab da bist du wirklich in einem ganz anderen Level. Und ich habe einmal einen 7. Dan kennengelernt. Das ist also, oder weiß von dem. Und ja, das ist auch jemand, der jetzt schon sehr, sehr alt ist.
Krass, dann bist du ja quasi, da bist du auf dem höchsten Normalo-Level, wenn du sagst, ab Fünfter ist dann so Großmeister, so Champions League dann wahrscheinlich, oder? Also nicht so.
Kann man vielleicht
Bist du
so sagen,
krass?
ab dem 5, aber du musst dir auch vorstellen, dass zwischen diesen Dan-Graden wirklich Jahre, teilweise sogar ein Jahrzehnt an Zeit liegen kann, bis du die nächste Prüfung machst. Also das kann lange dauern. Am Anfang geht das schnell, wenn du sehr ehrgeizig und immer dabei bist. Da gehen die Schüler gerade recht schnell. Und ab einem bestimmten Punkt geht es dann langsamer, was auch gut ist. Theoretisch kann man ab 18 den ersten Dan haben, wenn man als Kleinkind jetzt angefangen hätte. Also von der Zeit her, aber es kommt halt immer darauf an, ob jemand regelmäßig im Training ist und auch an den Workshops teilnimmt, an Bootcamps, an also Reisen. Was für mich das Wichtigste ist eigentlich nicht, wie hoch der Dan-Grad ist, sondern vor allen Dingen, es macht halt irrsinnig viel Spaß und es ist schön, dass ich was gefunden habe, wo ich einfach dranbleibe über so lange Zeit. Wenn man jetzt überlegt, was für Zeit das in meinem Leben einschließt, vom Studium in die Arbeit, verheiratet sein, noch Single sein, alle diese Zeiten, ne, sind mit dem Sport trotzdem die ganze Zeit verbunden gewesen. Und ich finde es schön, dass ich das in meinem Leben so integrieren konnte, dass es etwas gibt als Konstante. Und es ist ja auch ein ganz toller Ausgleich zu meinem Job oder zu anderen Herausforderungen im Leben. Absolut. Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, irgendwas zu machen in die Richtung. Denn es macht Spaß und es geht auch nicht nur um Selbstverteidigung, es geht um Konzentration, es geht darum, dass du immer so ein bisschen über deine Grenze gehst. Immer wieder. Und dass du auch gute Leute um dich rum hast. Das Netzwerk ist auch wichtig. Und für mich war auch damals ganz entscheidend, dass in dieser Schule gute Leute trainieren. Also Leute, Anwälte, der stellvertretende Polizeipräsident von München ist immer noch da, ist schon in Rente. Das sind ja alles Menschen, mit denen ich da täglich schwitze. Mann und Frau tatsächlich auch gemischt, Anfänger und Fortgeschrittener. Und das ist einfach eine super Energie.
Das klingt super. Bin zwar auch Sportfall, ich glaube nicht, dass ich irgendeinen Dan machen werde, aber ich finde, es klingt zumindest mal sau interessant. Aber kommen wir erstmal, du hast gerade gesagt, also wenn man als Kind schon begonnen hat, dann kann man schon mit 18 den ersten Dings da Dan da machen. Was wolltest du als Kind werden? Also ich vermute, es war auf keinen Fall, war es Taekwondo Großmeisterin, das weiß ich schon jetzt. Und ich vermute, es war auch nicht, du machst das mit Versicherung.
Nee, war beides nicht, hast du recht. Also, das war ganz als kleines Kind mal so die Idee Tierärztin, weil ich Tiere halt toll fand, ja. Und dann würde ich sagen, etwas später, so im jugendlichen Alter, wollte ich gerne ins Theater. Also, ich habe ja Theaterwissenschaft studiert. Ich war Kulturjournalistin im ersten Teil meines Lebens. Und da wollte ich vor allen Dingen eigentlich mit 19 sehr gerne auf die Filmhochschule gehen. Das kann ich so sagen, also weil das ist jetzt, sage jetzt mal, die ernstzunehmende wirkliche Idee, die ich so gehabt habe. Da hat man mich damals wieder weggeschickt, weil man gesagt hat, du Mädel, man kann sich nur einmal bewerben im Leben. Das ist also die Münchner Filmhochschule, die erwähne ich jetzt mal. Fand ich damals zwar sehr offen, aber irgendwie auch kacke, weil ich habe gesagt, naja, also ich hätte schon Bock, da mitzumachen. Ich war ein großer Filmfan. Wie gesagt, deswegen habe ich das später auch studiert, Theater- und Filmwissenschaft. Und das hat mich sehr begeistert und ich bin immer noch da auch sehr stark mit dem Thema in meinen Hobbys sozusagen verbunden. Aber das war leider dann nichts. Man hat mir abgeraten, das sei zu, ich sei zu jung und dann, ja, dann hat sich der Weg anders entwickelt.
Ich hab auch Theater- und Fernsehwissenschaften studiert. Aber nicht wegen Theater. Theater habe ich nur mitgenommen. Also es war nur so. Muss man auch machen.
Hast du in München studiert?
Nee, in Köln.
Ah,
Aber
spannend.
ja, es war auch interessant. Also aber Theater war nicht der Grund, warum ich es gemacht habe. Es war nur so, ja, das musst du auch mit studieren, weil du brauchst halt so in jedem von diesen drei Teilen brauchst du halt Scheine. Das war auch so, dass für mich so, pff, ja, Theater ist nicht mein Ding. Aber gut, okay, du wolltest also jetzt. Du wolltest dann irgendwas mit Film und oder also eine Theaterhochschule oder Theater-Filmhochschule machen. Wissen wir noch nicht, was ist passiert, dass du jetzt in der Versicherungsbranche gelandet bist? Gut, ich bin da auch gelandet, aber später. So, was ist bei dir
Scheiße, wir sind da
passiert?
gelandet, Mist.
Ja, genau. Es ist halt nicht so naheliegend. Weißt du, wenn ich mit Leuten rede und sage, so, ja, ich habe halt Theater- und Fernsehwissenschaften, dann ist halt die Frage, ja, aber also, wie kommst du in die Versicherungsbranche? Bei mir weiß ich es, bei dir weiß ich es noch nicht. Wie bist du reingekommen?
Ja, bestimmt werden sich das jetzt viele denken, die uns gerade zuhören. Das kennen sie irgendwie auch, ne? Wie sind wir in diese Branche gekommen? Immer eine gute Frage. Also, ich habe in meiner Studienzeit sehr viel gejobbt. Ich habe immer viel gearbeitet, schon sehr jung auch viel gearbeitet und Nebenjobs gehabt. Und ich war als Messehostess sehr viel gebucht, weil ich mehrere Sprachen spreche. Und auf einer dieser Messeveranstaltungen habe ich eine Bausparkasse kennengelernt, die mich engagiert hatte für 3 oder 4 Tage. Und jetzt stellt's euch die Alex vor, so mit irgendwie Ende, ja, wie alt war ich denn da? Ich würde sagen, ja, so 21 oder so, 20, die dann mit so einem Glücksrad rumstand auf der Messe und die Leute anlabert, ja, komm, du musst mal drehen und so, ne? Und aus diesem Job hat dann der Chef, der dortige, also der halt für München verantwortlich war oder für Bayern, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, der hat sich dann gedacht, die quatscht jeden an, die hat keine Hemmungen sozusagen, ne? Die hat Bock zu arbeiten. Warum fragen wir die nicht mal, ob sie nicht ein Jahr lang irgendwie mit so einem, ja, minimalen Fixum bei uns einsteigt als HGBlerin? Und das hat er dann gemacht. Und du wirst dich wundern, kurz vorher habe ich ja mit dem Taekwondo angefangen, so schließt sich auch der Kreis und die Filiale von der Bausparkasse war genau auf der anderen Straßenseite vom Stachus, wo mein Studio war. Und dann dachte ich mir, hey, das ist ja jetzt mega, ich trainiere und dann arbeite ich oder umgekehrt und da habe ich voll Bock. Und damals war ich ja auch richtig versessen, auch auf den Sport. Ich war da täglich im Training, war ja da noch Anfänger und war da überall, wie gesagt, dabei, mit dem Netzwerk auch. Und da dachte ich mir, na ja, das kann man doch dann gut verbinden. Ich habe dort ein Büro bekommen vor Ort und konnte als HGBler, also ich habe gleich als Selbstständige angefangen und war dort halt dann auch, konnte das Büro mitbenutzen. Und da bin ich dann ein Jahr gewesen. Und dann hat man mir gesagt, hey, wir ziehen jetzt alle um zur WWK. Darf man auch erwähnen, ist schon so lang her. Das macht gar nichts. Und dort sind wir dann alle miteinander quasi mit dem Chef mitgereist. Der hat das ganze Team da damals ja mitgenommen.
Hast du also schon, hast du noch studiert? Also du hast jetzt quasi gerade Theaterwissenschaften studiert und dann
Ach so,
nebenbei
da,
eine.
ich war sehr früh mit dem Studium fertig. Also
Ah.
ich muss mich jetzt korrigieren. Ich war nicht 20, da hast du recht. Das war doch ein paar Jahre später. Ich war mit 23 schon fertig mit dem Studium und mit 26 promoviert.
Ah, du hast auch
Und
in Theaterwissenschaften promoviert.
ja, also Theaterwissenschaft, Literaturwissenschaft und Spanisch, richtig.
Ah, wozu hast du promoviert?
Damals habe ich gedacht, du, das geht jetzt noch schnell hinten dran. Das waren jetzt noch 2 Jahre. In der Zeit habe ich dann auch das Buch geschrieben, also meine Doktorarbeit veröffentlicht. Natürlich noch unter meinem Mädchennamen, den ich jetzt nicht verrate.
Nee, aber ach so, das ist das Thema, wenn du das Thema nicht genau sagen willst, damit man
Nein, nein,
aber
alles gut. Das Thema kann ich schon sagen. Ich bin nach Mexiko gegangen für die Doktorarbeit und habe dort über ein ethnologisches Thema promoviert, und zwar, wie sich theatrale Veranstaltungen, Karnevalsveranstaltungen auswirken auf die Seele der Mexikaner, warum sie bestimmte Dinge tun und warum nicht, und was ihnen dabei hilft, auch bei der, sag jetzt mal, inneren Heilung durch Theater. So ungefähr kann man sich das vorstellen.
und dann bist du in das Theater der Versicherungsbranche reingekommen oder
Genau.
Finanzbranche. Das ist ja
Also du
schön.
hast recht, ich war nicht mehr ganz so jung, das stimmt. Ich war jetzt da falsch in meiner Erinnerung, aber ungefähr so, also mit den, es stand auf jeden Fall noch ein Zweier davor, dass ich mich da in die Richtung verändert habe, weil mich haben immer schon intensive Dinge interessiert. Ich glaube, so könnte man das zusammenfassen. Also mir wird schnell langweilig, muss man sagen, an dem Moment. Also wenn man mich jetzt so als Mensch charakterisieren will oder kennenlernen will, dann geht es darum, dann sage ich dir das ja heute auch in unserem Interview ganz offen. Man muss mich irgendwie catchen, dass ich auf Dauer wirklich mein Interesse an der Sache halte. Wenn es aber dann so ist, dass mich was catcht, bin ich ein sehr treuer Mensch und lange bei der, ja, einfach lange dabei. Und so zieht sich das eigentlich durch mein ganzes Leben. Das heißt, das hat mich beim Taekwondo so erwischt. Das hat mich im Bereich Jungmakler so erwischt. Ja, da kommen wir sicher später noch drauf. Und das hat mich auch mit privaten Themen so erwischt. Also es muss mich was catchen, ganz tief in mir, damit ich mich wirklich voll auf was konzentriere. Und dann bin ich da auch mit ganzer Leidenschaft dabei. Und damals war das mit der Versicherungsbranche so, dass mich ein paar Dinge gecatcht hatten. Ich habe aber dann schnell gemerkt, dass die Menschen, die mich eigentlich in den Job gebracht haben, sich nicht so wirklich um mich kümmern wollten. Das sind ja auch so Themen, die der ein oder andere Zuhörer bestimmt jetzt auch aus seiner Vita kennt oder aus seinen letzten Jahren, wie auch immer. Und da musste ich mich halt dann irgendwie immer neu erfinden. Und so hat mich das, glaube ich, auch bis jetzt an diese Stelle gebracht, wo wir jetzt sprechen.
Ja, also zu jetzt kommen wir gleich, kommen wir ein bisschen später. Ich habe gar nicht gefragt wegen Alter, sondern ich dachte mir so, wie hast denn du deinen Kunden damals bekommen? Du hast ein Büro da in
Ah.
der Bausparkasse und dachte mir so, ich habe mir überlegt, so gerade, weil ich ja auch gerade Theaterwissenschaftler kenne, dachte mir, mit denen über Versicherungsthemen zu reden, ist halt so ungefähr mit das,
Ach
also,
so,
ne? Das
nee, 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 nee,
wär,
nee.
und deswegen, wie hast denn du damals deinen Kunden bekommen? Da bist du raus gewesen?
Ich habe 1000 Kunden auf meinen Schreibtisch gelegt bekommen. Man hat gleich am Anfang erkannt, dass ich sehr fleißig abarbeite, dass ich Leute anspreche, aber man hat nicht von mir erwartet, dass ich das in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis tue. Das hätte ich auch nicht gemacht. Das hätte auch gar nicht gepasst, wie du richtig vermutest. Sondern ich habe Bestandskunden bekommen, und das ging auch während meiner ganzen Ausschließlichkeitskarriere so. Ich
Ah.
musste keine anderen, also ich musste mir die nicht selbst suchen. Natürlich kamen auch welche auf mich zu, aber ich musste mir keine Kunden suchen. Ich war auch gar nicht mit dem heutigen Thema konfrontiert, was viele junge Makler haben, dass sie sich in irgendeiner Form Zielgruppen suchen müssen. Ich habe einfach so viele Kunden bekommen. Das war aber auch noch eine andere Zeit. Man wollte Leute haben, die halt einfach aus einem Einvertragskunden einen Fünfvertragskunden machen. Und das konnte ich halt gut.
Hat dir eigentlich dein Doktortitel geholfen? Also, weißt du, wenn da
Nö.
so eine, oder wenn da so ein Doktor vor dir sitzt, werden wahrscheinlich Leute sagen so, hey, die muss ja
Nö,
Ahnung.
das hat mir gar nichts geholfen, weil ich noch
Nicht?
zu jung war. Also das war eher hinderlich. Hinderlich teilweise auch bei männlichen älteren Kollegen, die sich da so ein bisschen teilweise drüber lustig gemacht haben. Hinderlich bei Kunden war es nicht, aber es war auch kein Vorteil. Das ist einfach für mich ein völlig anderer Teil von meinem Leben, aus dem jetzt der Doktortitel kommt. Wenn man natürlich ein bestimmtes Alter erreicht hat, dann mag das eine Rolle spielen, dass man den vielleicht noch extra hat, aber damals war das eher hinderlich.
Aha, das hat Kunden. Wie bist du bei Kunden angekommen? Weil ich wollte mich, das wäre auch eine Frage, weil wie kommt denn so ein junges Mädchen bei Kunden an, die mit dir über Versicherung reden wollen? Haben die dich ernst genommen oder hast du gemerkt, so, ah, bei Frauen komme ich besser an als bei Männern oder?
Nee, das kann man so nicht sagen. Das ist eher umgekehrt. Du kommst als junges Mädchen eher bei Männern besser an als bei Frauen. Darf man ja
Gut.
auch mal so sagen. Nee, aber insgesamt, also ich würde mich jetzt mal so charakterisieren. Ich bin nicht auf, also man sagt ja auch ganz nett manchmal über mich, dass man wahrscheinlich, wenn ich mal tot bin, meine Klappe extra da schlagen muss, ja, auf Bayerisch. Ich kann schon reden und das konnte ich auch schon mit 20 und konnte schon Menschen überzeugen, aber ich habe mich halt einfach auch um die Kunden sehr stark gekümmert. Und ich glaube, das war ja noch eine Zeit, wo du wirklich zum Kunden nach Hause gefahren bist, ja. Das machen ja viele heute auch noch. Und damals war das so, ich hatte kein Auto, ich hatte zwar ein Büro, aber die sind ja nicht alle reingekommen. Also als ich dann zur WWK mitgegangen bin mit dem ganzen Tross an Leuten, hatte ich am Anfang noch kein Büro. Später habe ich dann ein eigenes Ladenlokal eröffnet. Ein Jahr später wurde mir auch mehr oder weniger so, komm, mach. Ich habe immer Ja gesagt, habe alles umgesetzt, habe mich verlassen auch, dass das alles funktioniert und habe da viele, viele, viele Erfahrungen gesammelt, ja, die echt heute mir sehr viel bringen. Und damals habe ich auch dann meinen Job tatsächlich noch ohne Auto ausgeführt. Ich bin mit dem Bus zum Kunden gefahren, habe den besucht, habe den Ordner mehr oder weniger mitgenommen und habe den Zweittermin dann in meinem Ladenlokal oder in meinem Büro, was ich dann da hatte, halt gemacht. Also ich bin permanent mit dem Bus durch München gegurkt, durch alle möglichen Ecken und habe die Kunden besucht, weil ein Auto hatte ich noch nicht. Also ich lebte damals auf 35 Quadratmeter in einer kleinen Wohnung, war noch von meinen Eltern abhängig, also meiner Mutter wollte aus der Abhängigkeit auch raus, wollte selber mein Zeug zahlen können. Ich sage es jetzt ganz banal, so wie es ist. Und deswegen wollte ich Geld verdienen. Und als man mir bei der Bausparkasse angeboten hat, Mensch, du hier, ne, mach dich selbstständig, du kriegst ein Jahr 24.000 Euro irgendwie fix. Da habe ich gedacht, geil, alles bezahlt, meine Wohnung, wunderbar. Davon konnte ich damals toll leben, wirklich. Das war dann so, okay, du hast ja kein Risiko, probiere ich es mal aus, ne? So.
Und es hat ja scheinbar auch funktioniert.
Ja.
Oder? Weil,
Es hat funktioniert, aber es hat auch lang gedauert, bis ich richtig Geld verdient habe. Die Tatsache, dass ich halt einen sehr einfachen Lebensstil halt hatte, wie gesagt, kein Auto, kleine Wohnung und so weiter, die hat mir gut geholfen, über diese Zeit so zu kommen, dass ich keine Schulden aufbaue, dass ich keinen Mist baue, sage ich jetzt mal. Aber das hat lang gedauert, bis ich richtig verdient habe, weil ich natürlich auch keine Ahnung hatte. Also wie viele in der Branche, ich habe das alles geglaubt, was man mir sagt und wusste nicht, wie meine Möglichkeiten ausschauen. Rückblickend hätte ich damals vermutlich schon am besten Makler werden sollen oder mich ganz anders aufstellen. Ich habe viel Zeit auch verbraucht, weil ich es nicht besser wusste, weil ich keine Personen hatte, die mir das jetzt erklärt hätten.
Aber du bist bei der WWK geblieben und du hast, das hat funktioniert irgendwann. Also
Hat so
gut funktioniert,
funktioniert.
dass du gut Geld verdient hast.
Na, gut Geld habe ich nicht verdient. Ich würde sagen, es ging so rundum, weil was willst du mit Provisionen? Damals, wie gesagt, das ist lange her. Ausschließlichkeitsprovisionen sind ja nicht wie Maklerprovisionen. Ich glaube, das ist bekannt. Und ja, mit meinem Lebensstil so habe ich das gut hingekriegt. Aber das kann man noch nicht als großen Erfolg bezeichnen. Also, ich kam
Gut,
zurecht.
dann kommen wir mal. Wir nehmen uns mal langsam den großen Erfolg an. Was war denn dann? Du bist ja nicht mehr bei der WWK. Wie ging es denn dann weiter?
Ja, da bin ich ein paar Jahre geblieben. Dann bin ich ich wurde immer abgeworben. Also ich habe mich nie beworben. Mein ganzes Leben, also bis zum Schluss, die letzte Stelle war die einzige, auf die ich mich beworben habe. Ansonsten hat man mich immer abgeworben. Durch mein großes Büro, was ich hatte, das war ja viel größer wie meine Wohnung, wie gesagt, wurde man auf mich aufmerksam. Da sind also ständig Leute vorbeigekommen und einer hat mich halt dann abgeworben in ein Angestelltenverhältnis als Verkaufsleiterin. Und da war ich das erste Mal angestellt, so, ne, da hatte ich noch den Gedankengang, na ja, vielleicht kriege ich mal Kinder und vielleicht sollte man das alles auf sicherere Füße stellen. Und dann habe ich das angenommen und das habe ich auch lange gemacht. Also ich war überall viele Jahre. Also bei der WWK war ich 5 Jahre, glaube ich, bei dem nächsten Versicherer 7 Jahre und dann beim übernächsten auch 7 Jahre. Also durchaus immer eine längere Zeit.
Und du bist aber da bist du noch mal angestellt gewesen, du warst auch aber im Versicherungsvertrieb
Genau,
selbstständig,
ich war
ne?
für eine Außendienstgruppe zuständig, die Ausschließlichkeitsvermittler waren und die nur für diesen Versicherer eben vermittelt haben. Und die waren alle deutlich älter wie ich und alle männlich.
Und du warst die Chefin. Da kommt also die junge Chefin
Ja,
und soll
die
plötzlich
Chefin
den.
nicht. Ich musste dafür sorgen, dass diese Gruppe sozusagen produktiv ist. Als
Ja.
Chefin darf man da nicht auftreten. Das
Nee,
wäre
aber das
falsch.
wäre genau die Frage gewesen. Also als Chefin für Sie warst du ja trotzdem, du warst die Leiterin von der Gruppe.
Im
Also
Grunde ja.
du warst schon die Vorgesetzte von den von den älteren Herren, da kommt
Ja.
so ein junges Mädchen
Genau.
und die ist dann plötzlich die Chefin. Wie war das?
Schrecklich.
Es ist also so, wie ich mir das Klischee vorstelle, ja. Also die haben dir
Aber
nichts geglaubt.
eigentlich auch nicht schrecklich, weil am Anfang schrecklich und mit der Zeit konnte ich diese Gruppe sehr gut davon überzeugen, dass mich ihre Anliegen wirklich interessieren, dass sie sich auch auf mich verlassen können, dass ich sie auch unterstütze. Zum Beispiel einer war mal länger krank, da habe ich dann die Termine gemacht und er hat natürlich das Geld bekommen. Also ich habe mich dann schon durch meine Art da nach einer Zeit unentbehrlich machen können und habe auch dann den Respekt der Gruppe gewonnen. Und dann lief das richtig gut.
Ah, okay. Und dann bist du Maklerbetreuerin geworden, oder?
Ja, eigentlich war ja das schon eine Art Vorgesetztenrolle, wie du gerade sagtest, in Anführungszeichen Vorgesetzte im Vertrieb mit einer Gruppe von 15 Personen. Und dann hat sich das Unternehmen etwas verändert, sodass ich dann eigentlich nur aus dem Grund weg bin, weil sonst hat mir das auch Spaß gemacht. Aber das war auch gut für meine Entwicklung, weil das war dann eben die erste Stelle als Maklerbetreuerin. Wobei ich ja sagen darf, eigentlich wollte ich gar nicht Maklerbetreuer werden, sondern ich hatte mich auf eine andere Stelle tatsächlich beworben. Die war aber schon intern vergeben und dann hat man mir die Maklerbetreuung angeboten. Und davon war ich erstmal gar nicht begeistert, vor allem auch nicht, weil es tatsächlich auch kein Angestelltenjob war. Aber wie sich herausgestellt hat, war es auch die richtige Entscheidung. Und ich hatte
Aber
dann keine 15 Partner mehr, sondern 400 Partner.
warum warst du nur wegen der, weil es keine Angestellten Position war, nicht begeistert? Oder fandest du auch also ist es dann ein anderes Arbeiten mit Maklern als mit denen? Vorher war es Ausschließlichkeit. Ist das ein großer
Genau.
Unterschied?
Also man hat mir gesagt, es sei ein großer Unterschied und ich habe es ja nicht gewusst, weil ich noch nicht im Maklervertrieb war. Aber aus meiner Sicht ist es kein Unterschied. Also es geht ja um was Menschliches in diesem Job, Verkaufsleiter, Betriebsleiter oder wie man das nennen will, Filialleiter oder ist ja völlig wurscht. Also ich sage jetzt mal Betreuer, ja, ob in der Ausschließlichkeit oder bei den Maklern. Du hast es halt mit mehr Menschen zu tun, du hast es mit einer anderen Arbeitsweise zu tun, weil natürlich nicht nur bei einer Firma eingereicht werden kann. Aber ganz ehrlich, ich finde, also ich fand keinen großen Unterschied. Es geht um das Menschliche, es geht um die Zusammenarbeit und wenn einem das Spaß macht, dann kann man mit beiden Seiten gut umgehen.
Haben denn die Makler, wenn da jetzt kommt die auch immer noch junge Alexandra da an und sagt so, hey, ich bin jetzt deine Betreuerin, war das für die okay, weil sie sagten, ja gut, ist gut, oder haben die auch gesagt, ach Gott, jetzt haben wir so eine junge Frau, die ist
Dann
aber
war ich ja schon
Patientin.
gar nicht mehr so jung. Also da war ich ja schon ein
Okay.
bisschen älter. Aber ja, ich war immer noch jung. Du hast schon recht. Also gemessen an dem Durchschnittsalter der Maklergruppierungen, klar, wir haben in unserer Branche jetzt gerade passiert aus meiner Sicht ein großer Umbruch, dass eben die jüngeren Makler auch mehr rauskommen, dass man sie mehr sieht, dass sie in die Sichtbarkeit kommen. Das war ja vor 7, 8 Jahren noch anders. Da würde ich jetzt mal sagen, ja, einige haben komisch reagiert. Es gibt immer 2, 3, 4, die komisch reagieren. Das gab es auch in der Ausschließlichkeit. Aber auch da haben wir ein gutes Commitment gefunden.
Was ist denn der größte Unterschied dann zwischen, wenn du Makler oder Ausschließlichkeitsleute betreust?
Ja, dass Makler freie Menschen sind, freie Betreuer, freie Arbeitsweise haben, dass sie sich ihre Partner aussuchen können und dass du natürlich einen Makler noch viel mehr vom Unternehmen, für das du arbeitest, überzeugen musst, weil der Ausschließlichkeitsvermittler hat ja keine Wahl. Der kriegt sein Fixum oder kriegt auch bestimmte Zuwendungen und er kann ja gar nichts anderes vermitteln. Da geht es ja eher darum, ob man dann bestimmte Ziele vielleicht miteinander erreicht und solche Sachen. Im Maklervertrieb hat man es ja mit Individuen zu tun, die sich schon bewusst für diese Freiheit entschieden haben. Und da muss man ein bisschen sensibler damit umgehen und halt vielleicht auch, was mir immer Glück gebracht hat, dass ich über den Tellerrand des Unternehmens, das ich repräsentiert habe, immer hinausgeschaut habe. Hilft mir zum Beispiel jetzt unglaublich weiter. Also ich war nicht immer, ich habe mich schon zugehörig gefühlt zu den Unternehmen, für die ich gearbeitet habe, sogar teilweise sehr. Aber ich habe auch immer geguckt, wie sieht denn die Realität aus? Wie gut sind denn die Produkte? Wie gut sind diese Sachen im Marktvergleich? Und mich nicht nur auf die Vergleiche im eigenen Unternehmen verlassen, sondern immer selber auch geschaut, gesucht, recherchiert. Und ich glaube, damit konnte ich dann auch ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, wie die Makler das sehen.
Ah, okay. Und ich habe deswegen immer wieder gerade so aufs Alter angespielt oder angespielt, ne? Weil du hast dann ja in deiner Position, deiner letzten Position, hast du dich ja auf junge Makler irgendwann konzentriert.
Ja.
Wie ist das passiert? Also warum?
Also zunächst mal habe ich ein paar Jahre ja erstmal gebraucht, bis ich meinen in Anführungszeichen Bestand, ne? Also die Makler, die ich betreuen sollte, das waren ja knapp 400, davon natürlich sehr viele Karteileichen, bis ich die alle kennengelernt habe, besucht habe, bis ich ein Gefühl für die entwickelt habe, sind ja auch schon mal 2 Jahre vergangen oder so, ne? Dann kam dieses Corona-Thema, das hat uns natürlich ein bisschen ausgebremst und dann in dieser Zeit habe ich mal auch Bilanz gezogen, wie sicherlich viele, und habe mir überlegt, was ist mir denn an meinem Job überhaupt wichtig? Will ich das noch 20 Jahre so weitermachen oder möchte ich noch ein paar andere Akzente setzen? Kann ich das überhaupt oder ja, darf ich mir das zutrauen? Und bis dato, also bis vor 2 Jahren knapp, hatte ich absolut keine Ahnung über Instagram. Ich hatte nicht mal WhatsApp bis vor 6 Wochen. Die Leute wissen das, die mich kennen.
Du hattest kein WhatsApp.
Nein, das hat auch einen Grund, den möchte ich jetzt aber nicht unbedingt erzählen. Ja, also ich war der totale Nerd. Ich glaube, es gibt da gar keinen Schlimmeren, wenn ich das eben erwähne. Du bist ja jetzt auch schon überrascht, ne? Und ich war, LinkedIn habe ich vor ein paar Jahren, auch vor 2 Jahren erst angefangen, war bei Xing ganz am Anfang. Also gab ja auch keinen Grund so wirklich, ne? Was als Maklerbetreuer, also ich weiß nicht, wie viele Maklerbetreuer du kennst. Mittlerweile werden es ja immer mehr zum Glück, die wirklich auf Social Media irgendwie auftreten. Wusste ich jetzt auch nicht, wer das so macht. Damals noch, vor ein paar Jahren. Ja, das hat sich komplett geändert, weil ich halt für mich entschieden habe, dass ich am meisten Spaß habe, wenn ich A, nicht immer die Jüngste bin in einem Raum, wenn ich B, auch mal mehr Frauen um mich herum habe, das war mir auch wichtig, auch junge Frauen. Also ich würde sagen, ich habe dir ja eingangs beschrieben, dass ich selber ein Typ bin, der mit Leidenschaft bei was ist, wenn es mich intensiv catcht. Mir hat was gefehlt. Also ich habe bemerkt, ich könnte noch mehr machen, aber es ging gar nicht ums Finanzielle, sondern es ging vor allem darum, dass mich wieder was catchen musste.
Sehr spannend. Also du warst noch nicht mal, du warst in Social Media null aktiv
Ja.
und hast dann überlegt, okay, also hast du quasi zwei Entscheidungen getroffen. Das eine war, ich möchte mehr mit jüngeren Leuten zu tun haben, das ist mal so ganz banal gesprochen.
Ja.
Und hast du dann halt so, gut, da, wenn ich zu den Jungen will, dann muss ich halt auch Social Media machen. War das so rum? Ist das, stelle ich mir
Genau.
so, ja. Also,
Ja, klar.
wonach hast du entschieden, welche Plattform du jetzt nutzt?
Ja, ich habe die halt alle gefragt, die ich kenne. Also es fing ja so an, dass in meinem Bestand, ich habe ja viele Menschen besucht, hatte ich dir ja gerade erzählt, ne? Und habe die alle kennengelernt. Und bei dem einen oder anderen saß halt die Tochter schon im Büro oder ich bin halt auf jüngere Nachkommen gestoßen. So. Und dann, das waren so die ersten Themen. Der Kai Schmid zum Beispiel ist ja auch der Sohn einer Maklerin, die ich auch betreut habe. Und einige Menschen sind mir da erstmal so begegnet, so mehr oder weniger by the way. Die waren auch oft bei dem Gespräch gar nicht dabei, aber ich habe die registriert und dachte mir, eigentlich ja schade, dass es für die jetzt irgendwie nichts gibt. Also aus meiner Sicht, ne? Aus meinem damaligen Erfahrungswert. Warum, oder zumindest auch bei dem Unternehmen, wo ich war, gibt es auch nichts Spezielles für die. Warum eigentlich nicht? Weil die sind ja hochattraktiv für den Versicherer. Die versichern Menschen, die auch jung sind, die generieren lange Laufzeiten mit denen, also auch geschäftlich interessant, aber vor allem auch als Zielgruppe. Und dann habe ich angefangen, die mal anzusprechen. Und am Anfang waren wir 3 Frauen mit mir zusammen und jetzt zähle ich sie gerade durch, 3 Männer. Ja, genau, 6 Leute. Und nach dem ersten Lockdown, glaube ich, war das, sind wir dann mal ausgegangen. Ich habe das organisiert, dass die kannten sich alle noch nicht, gar nicht.
Wer waren denn die ersten fünf?
Die
Kai
gehören jetzt,
Schmid?
nee,
Also,
der war da nicht
okay.
dabei. Das waren ein paar andere,
Okay.
die jetzt bei hier,
Wusste
glaube ich,
nicht.
auch noch nicht aufgetreten sind.
Ah, okay.
Und dann bin ich mit denen los und habe einen lustigen Abend verbracht. Und der wurde auch ziemlich lustig, also feucht fröhlich. Und Die haben die Tür aufgemacht, also das ist auch so ein Moment, den werde ich nie vergessen, oder ich habe ihnen die Tür aufgemacht in der Filiale. Und die kamen da an, also die Herren haben die Damen mitgenommen, die waren aus derselben Region, also kannten sich, wie gesagt, alle vorher nicht. Und die haben mir entgegengestrahlt mit einem Lächeln. Das war für mich so, das ist es. Ich mache jetzt nichts anderes mehr. Innerlich, das hat mich so berührt und so gecatcht, dass ich dachte, wow, was für eine Energie, was für ein Input. Wo waren die bisher? Warum habe ich die nicht gesehen? Ja? Ich kannte die ja schon, aber die waren in ihrem Einzelleben oder in ihrem Einzelbüro alle nicht so energetisch krass wie zusammen. Und wir haben uns wahnsinnig stark angefreundet, alle an dem Abend, würde ich sagen. Also es war irgendwie so das Gefühl, man kreiert gemeinsam was Neues. Und die habe ich dann halt gefragt, wie müssten denn so Veranstaltungen ausschauen? Wie würdet ihr euch wohlfühlen? Was, also ich habe ihnen einfach zugehört. Ich habe ihnen Fragen gestellt und mir das angehört und alles aufgeschrieben, wie sowas ausschauen müsste. Das war der Grundstein für alles andere, was danach gekommen ist, war dieser Abend.
Okay, also du hast sie eingeladen, ihr habt in München einen schönen Abend gehabt. Die haben dir auch
Genau.
gesagt, ja, du musst schon auf LinkedIn und Instagram sein, weil da sind wir. Und wenn man
Das
sich nicht.
haben sie eigentlich am Anfang nicht gesagt, das hat sich automatisch ergeben, weil wir wollten ja dann schon von dem Abend die Fotos rumschicken und uns da vernetzen und dann, also es ging halt Schlag auf Schlag. Die haben mir vor allem gesagt, wie sie sich Veranstaltungen vorstellen vom Versicherer. Das wollte ich ja wissen. Das andere war klar, dass ich da mit rein muss in diese ganzen Netzwerke. Das war mir ganz bewusst und da habe ich mich dann auch mit ein paar jüngeren Damen vom Taekwondo unterhalten. Die haben mir da auch geholfen, gesagt, wie kann ich jetzt da einen Insta-Account erstellen? Ja, also ich habe mir immer Hilfe geholt aus der Generation, egal woher, weil ich kenne ja viele Leute, die einfach da super einfach damit umgehen und das hat dann ja auch recht schnell geklappt.
Du hast in den ersten Abend, haben sie gesagt, okay, wie soll denn so ein, also ist vielleicht ein Betriebsgeheimnis, jetzt keine Ahnung, aber wie soll denn so eine Veranstaltung für jüngere Makler sein?
Ja, vor
Oder
allem,
was stellen die sich vor von
ja, die stellen
Versicherungen?
sich vor allem vor, dass da halt auch nur junge Makler sind. Das ist mal das erste Kriterium.
Gut, das ist
Und
schwer.
nee, gar nicht. Ist nicht schwer. Gar
Nee,
nicht
aber,
schwer.
nee, aber zu dem damaligen Zeitpunkt, wo du das erste Mal getroffen hast, als wenn ich irgendwo hingehe, auf
Ja.
irgendwelche Events, sind ja jetzt nicht nur junge Makler. Also, wenn du jetzt nicht eine Ausschließlichkeit, nicht sagst, das hier ist nur für junge Makler, sondern sagst einfach, das ist für Makler allgemein,
Ja.
dann sind nicht nur Junge da.
Also ich möchte es auch nicht, dass es in falschen Hals
Ja.
kommt. Die jungen Makler haben großen Respekt vor der älteren Generation, was mir auch an ihnen sehr gut gefällt. Also da gefällt mir überhaupt sehr viel gut, was ich da fühle und sehe, was mich zu dem Schritt bewogen hat, diese Gruppe in den Fokus zu stellen. Ich arbeite ja auch heute noch mit älteren Maklern zusammen, um Gottes Willen, und das auch sehr erfolgreich. Ich mag einfach Menschen und egal, ob das ein Mann ist, eine Frau oder egal, wie alt dieser Mensch ist, geht es in erster Linie darum, wie kann man sich gut ergänzen, was kann man alles miteinander machen. Und ja, da haben einfach junge Makler ein saugutes Mindset. Sie respektieren sich untereinander sehr, sie helfen sich gegenseitig, sie haben diese Ellbogenmentalität nicht. Und ja, sie respektieren auch Ältere. Aber es ist klar, es ist ein anderes Arbeiten und ein anderes Sprechen in einem jüngeren Ambiente. Und ich finde, dass es mal Zeit geworden ist, dass man diesen jungen Maklern ein Forum auch gibt. Das wird ja durch mehrere Stellen jetzt auch umgesetzt. Vor 3 Jahren war das noch nicht so krass so, ging das so langsam los. Und da würde ich sagen, war ich halt eine der ersten, die dann dieses Thema mitgespielt haben.
Und du hast also den ersten Abend jetzt gemerkt, das funktioniert wunderbar. Und hast du dann schon, weil du hast das Young Professionals Netzwerk quasi,
Ja.
hast du dann also offiziell gegründet jetzt quasi, oder hast du es quasi, war das, und also
Genau.
das war nach dem ersten Abend, war dir klar, gut, das funktioniert, das will ich weiterhaben.
Ja.
Ja, aber wie hast du jetzt dann mehr Makler, wie hast du bei der zweiten Veranstaltung mehr Makler gehabt? Du warst ja, okay, du warst, weil du in Social Media mit denen geredet hast, oder wie kamen die auf
Nee.
dich?
Ich habe auch immer noch gar nicht viele Follower auf Insta oder so, weil ich habe ja bisher im Grunde gar nichts gemacht. Ja? Also ich habe weder Reels dauernd gepostet oder wirklich irgendwie einen Faden verfolgt. Also ich habe da mal zögerlich angefangen, das zu posten, was wir so machen. Vor allem ging es dann um die Events und ich habe dieses Abendessen und dieser Abend, den ich beschreibe, der war eben im Juni und Dann ging es so weiter. Dann haben wir uns noch zwei, dreimal gesehen in dem Jahr bei kleineren Veranstaltungen. Ich habe dann ein Hotel gemietet, die paar Leute mal zu schulen in einem kleinen Raum. Wenn es um ein Produkt ging, habe das ein bisschen ausprobiert. Und dann habe ich im Mai des Jahr drauf, also so knappes Jahr später, die erste Young Professionals Veranstaltung, die ich dann auch, dann habe ich den Namen erfunden, das Konzept, wie ich das aufbaue. Teilweise habe ich auch Eigenmittel reingesteckt in die Veranstaltung, damit es genau so abläuft, wie ich es mir vorstelle. Ich habe also ein Hotel in Augsburg für eine Tagesveranstaltung gemietet mit Übernachtung, habe in dem Hotel einen roten Teppich ausgelegt zu dem Tagungsraum. Habe einen Fotografen engagiert, der die Tagung fing mit einem Fotoshooting an. Das heißt, bis dahin hatte ich dann nicht nur fünf, sondern das waren dann schon so 17 Leute, die kamen, die kannten sich ja auch wieder nicht. Und das Erste, was wir gemacht haben, war ein Fotoshooting. Da hat jeder gesagt, nee, warum braucht man diese Kosten? Ist ein Käse, ne? Und so weiter. Aber ich habe es so durchgezogen. Und der Tag war super. Es ging dann um eine Netzwerkveranstaltung. Und was mir dabei ganz, ganz wichtig war, dass wir die an dem Tag nicht mit unseren Produkten beehren, sage ich vorsichtig, sondern dass wir wirklich aus dem Kreis heraus Themen behandeln, die die Leute, die Zuhörer interessieren. Das ist natürlich mehr Arbeit gewesen, weil man musste vorher fragen, ja, was interessiert dich denn überhaupt? Was hast du für ein Geschäftsmodell? Also in dem Jahr, das war 22, wie gesagt, da ging es noch darum, dass sich die 15 Leute gegenseitig vorstellen, ihre Geschäftsmodelle vorstellen, womit sie kämpfen, was klappt gut, was klappt nicht so gut. Und dann war der Tag eigentlich schon rum. Wir hatten dann auch noch den Christoph Kanzler da, der hat auch ein super Teil abgehalten, ein tolles Referat oder einen tollen Vortrag gehalten zum Thema Anlage. Ganz allgemein, auch gar nicht auf bestimmte Produkte bezogen, so als Inspiration. Und dann gab es einen Eventteil und eine Abendveranstaltung. Und dann haben wir da übernachtet und nach dem Frühstück sind alle heimgefahren. So, das ist ungefähr das, was ich in einem Young Professionals Convention Meeting, wie man es jetzt auch immer nennen will, diese Art von Veranstaltung führe ich einmal im Jahr seitdem durch. Und drumherum gab es dann kleinere Veranstaltungen, auch Produktschulungen und so weiter. Aber einmal im Jahr gab es eine Großveranstaltung, die quasi vor Ort war, damals noch in Augsburg, seit letztem Jahr in München. Und ich plane auch gerade die nächste Veranstaltung.
Auch wieder mit rotem Teppich?
Gucken wir mal, ob wir den wieder kriegen. Also man kann natürlich nicht immer wieder die gleichen Gadgets rausziehen. Ja, vielleicht mal schauen, was ich mir einfallen lasse.
Bin gespannt. Ich gehe davon aus, man wird es schon im Social Media dann auch sehen, weil es wird bestimmt, weil ich vermute ja mal, wenn wir jetzt von diesem großen Convention-Ding sprechen, wo 17 Leute da waren, die sind ja alle jung und die sind auch viele wahrscheinlich Social Media sehr affin und werden das wahrscheinlich auch geteilt haben, oder?
Ja, ich glaube schon, aber am Anfang waren es ja, wie gesagt, nicht viele. Letztes Jahr waren es, also mein Ziel war immer, dass es jedes Jahr im Grunde doppelt so viele werden. Das haben wir letztes Jahr überschritten, da waren es über 50. Die Leute sind aus ganz Deutschland angereist, darauf war ich auch echt sehr stolz, haben einen riesen Wege auf sich genommen, um dahin zu kommen, wie eigentlich bei all meinen Veranstaltungen, also auch bei den kleineren, wie Weihnachtsfeier oder Wiesen oder alles, was wir so gemacht haben im Laufe der letzten Jahre. Hat sich das dann deutschlandweit rumgesprochen. Und das ist natürlich cool, weil dann kriegst du halt einen super Mix an Menschen, an verschiedenen Sichtweisen und dann wird das Ganze immer interessanter, wie wenn man da jetzt immer nur vor Ort im selben Brei rumrührt, sag ich jetzt mal.
Okay, und dann hast du überlegt, und dann bist du jetzt ja, da warst du ja noch Maklerbetreuerin, ne?
Ja.
Also normale Maklerbetreuerin, sage ich jetzt mal. Und wie bist du dann auf die Idee gekommen, freie Makler, also ein Job, weil ich habe ja gesagt in der Einleitung, meines Wissens nach ein Job, den es bisher nicht gab, ne?
Genau, also dieses Thema mit den Jungen, also alles, was wir jetzt besprochen haben, das Young Professionals Thema, die Art, wie ich die supporte, was wir miteinander gemacht haben, da ist mir noch ganz wichtig zu erwähnen, dass mein Fokus der ist, dass ich junge Makler unterstützen möchte. Das ist mir eine echte Herzensangelegenheit. Ich glaube, vielleicht hast du deswegen auch einige gehabt, die mich empfohlen haben. Denn ich denke, dass man nicht nur das Geschäft der Jungen haben wollen sollte, sondern man sollte sich um den maximalen Service bemühen. Aus meiner Sicht wissen viele gar nicht, was für ein Service möglich ist insgesamt in unserer Branche. Oft hat es
Meinst du von Maklerseite her aus wissen sie es nicht, oder meinst du von Gesellschaftsseite her wissen sie es nicht?
Makler wissen nicht, was für Serviceleistungen möglich sind.
Ah.
Junge Makler wissen es gleich zweimal nicht, meistens. Ich sag jetzt mal, ich nenne das jetzt mal Top-Makler-Status. Junge Makler beschäftigen sich sehr viel damit, wie sie im Social-Media-Bereich sichtbar werden, wie sie Kunden generieren, wie sie Leads generieren. Das ist alles auch wichtig, sehr, sehr wichtig. Und da gibt es ja auch Top-Angebote am Markt. Also es ist alles überhaupt nicht mein Thema. Aber womit sich junge Makler oft nicht beschäftigen, wen rufe ich denn an, wenn ich ein Problem habe? Wen rufe ich an bei einem Leistungsfall in der BU? Wer begleitet mich denn längerfristig? Kenne ich überhaupt irgendwen irgendwo, den ich anrufen könnte, wirklich? Wie ist denn mein Netzwerk? Und auf dieses Thema möchte ich jetzt in der Zukunft den Fokus legen. Diese Lücke oder dieses Problem möchte ich lösen. Das ist im Grunde lösbar durch meine Expertise.
Ah, und das aber halt, da musst du halt quasi frei sein, um halt nicht nur für
Genau.
eine Gesellschaft zu sprechen, ne?
Das wäre ein, genau, du sagst es genau richtig. Frei zu sein macht einen natürlich nochmal objektiver, womit, ich habe es ja vorher eingangs erwähnt, die Objektivität war nicht das Problem, weil ich habe immer schon über den Tellerrand rausgeschaut und die Menschen, die die letzten Jahre mit mir eng zusammengearbeitet haben, die wissen das, dass auch in meinen Veranstaltungen oft auch verglichen wurde mit, was ist denn jetzt wirklich besser und was könnte man wirklich machen und wie kann man das überhaupt sortieren. Ich glaube, dass es die Aufgabe von Maklerbetreuern auch ist, und da ist halt die Frage, je nachdem, wie sie das auch umsetzen können, dass sie glaubwürdig sind und authentisch, macht es sicher Sinn zu wissen, was eben so generell los ist am Markt und das auch auf eine angemessene Weise, ohne dass das jetzt ein Schlechtmachen von der Konkurrenz ist oder so, sondern einfach ganz sachlich herauszuarbeiten, weil dann bringen sie dem Makler einen irrsinnigen Mehrwert. Das ist halt mehr Arbeit, weil das muss ich halt als Maklerbetreuer selber rauskriegen. Ne? Das gibt mir jetzt nicht unsere Produktentwicklung, wenn ich bei einem Unternehmen arbeite, vor, obwohl es da auch Vergleiche gibt. Aber da muss ich halt ein bisschen aus meiner Sicht tiefer hinschauen. Und da, wer das gut spielt, der, glaube ich, kommt auch einfach authentisch rüber bei den jungen Maklern und hat da wirklich auch ein Stein im Brett, weil er ja eine Person ist, an der man sich orientieren kann. Und ich glaube schon, dass Orientierung wichtig ist in unserem Job, vor allem weil halt auch sehr viel Mist passiert und sehr viel falsche Versprechungen und sehr viele Dinge, die auch gerade bei jungen Menschen, finde ich, Schäden hinterlassen können. Also wenn ich den ganzen Mist, der mir schon passiert ist, in dieser Branche mal zusammenfasse und in den Sack reinstecke, also den möchte ich jetzt gern wegschmeißen und drum habe ich mich aktuell auch freigeschwommen.
Wir sprechen immer von jungen Maklern. Hast du eine Altersgrenze? Hast du im Vorgespräch schon gesagt, so eine richtige Altersgrenze gibt es nicht. Aber wie ordnest denn du bei dir so junge Makler ein? Also ich vermute mal, der Jüngste wird nicht 18 sein, oder? Weil
Doch,
der
also
werden. Ach
fast,
so? Ach so,
tatsächlich fast, er hat
okay.
20. Die Jüngste ist 20. Der Älteste wird so Anfang 40 sein. Also ich bin jetzt da nicht so, dass ich sage, aber 40 und 3 Monate geht nicht mehr. Oder, also für mich spielt eine Rolle, ob der Mensch zu der Gruppe passt, auch in das Netzwerk. Ist der cool? Hat er was zu sagen? Passt er einfach da rein? Ja, das ist in erster Linie wichtig. Es geht gar nicht so sehr. Man kann jetzt natürlich ein bisschen einen Schnitt muss man machen, weil sonst hat man ja wieder eine komplett anderes Publikum. Es geht darum, auch ein bisschen den Coolness-Faktor in unserer Branche zu unterstützen. Ich weiß nicht, viele Zuhörer erinnern sich vielleicht auch an den Moment. Also ich denke immer dran, ich wurde damals gefragt, frisch promoviert, was, du verkaufst Versicherungen? Das ist ja peinlich, eigentlich zu sagen, dass man in unserer Branche arbeitet oder war es mal für mich. Eigentlich war es mir, also es war unangenehm, aber ich habe es nicht bereut. Am Ende habe ich mehr verdient als die, die mich gefragt haben in meinem Leben, wahrscheinlich an Geld oder auch an Erfahrung. Aber man kennt es vielleicht, dass man immer noch in so eine Ecke gestellt wird mit so einem Vertreterle. Das ist einfach scheiße. Unsere Branche braucht ein anderes Image und daran möchte ich mitarbeiten. Ich möchte gern, dass junge Menschen eben ze sich Zeit sparen, indem sie die richtigen Entscheidungen treffen, mit den richtigen Leuten zusammen sind, die sie auch transparent aufklären.
Ja, ich, was du gerade sagst, mit dem, was du verkaufst, Versicherung, selbst ich musste mir das anhören, dass er nicht macht. Aber ich habe so, nein, war zumindest, aber so, mit den Gesprächen, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, wo ich noch beim Fernsehen, ich habe beim Fernsehen vorher in der Zeit gearbeitet. Da war es immer cool, wenn du dann sagst, ich arbeite in der Versicherungsbranche, ist halt, ist nicht so ein guter Gesprächsopener, muss ich festhalten.
Nicht
Also,
sexy.
ja, also mit Fernsehen so, boah, krass. Und dann sagst so, du, ach so, okay. Das ist halt so nicht das Coolste. Genau. Du hast gerade gesagt, die jüngste Maklerin in deinem Netzwerk ist so Anfang 20. Wie kommt denn heute zu, also wie kommen denn die jungen Leute, hast du, oder hast du eine Ahnung, wie die reinkommen in die Branche? Haben die irgendwie schon jetzt Bock langsam drauf, reinzukommen? Oder ist die auch nur in Anführungsstrichen reingekommen, weil die Familie schon Maklerin war, Makler war?
Ja, letzteres. Es ist die fünfte Generation eines
Oh,
großen Maklers.
krass.
Tatsächlich über 150 Jahre sind diese Menschen Makler. Ist nicht zu fassen, ja. Es ist eine geile Story. Das ist die jüngste, die ich kenne. Dann gab es schon noch ein paar auch, die Anfang 20 waren, die durch Quereinstieg in die Branche sind, so wie ich damals. Aber die meisten, die ganz jung sind, sind natürlich eher von den Eltern in der zweiten, dritten Generation. Aber ich würde sagen, dass unser Kreis eine totale Mischung ist aus allen möglichen Herkunftswegen. Also ist auch frei für jeden. Also ich mache da überhaupt keine Einschränkungen. Was mir gerade noch eingefallen ist, was du mich vorher gefragt hast, da würde ich vielleicht noch eine Sache hinzufügen wollen. Ich bin öfter in den letzten Jahren darauf angesprochen worden, also von der Seite von Vorgesetzten oder von der Seite irgendwelcher Gesellschaften oder aus, ja, ich sage jetzt mal Kollegen, ja, willst du das wirklich machen? So Veranstaltungen für jüngere Leute, so dann vielleicht verkaufen die dann, wenn sie miteinander reden, plötzlich wieder was anderes und du hast dann das Nachsehen. Und ich bin das, also ich habe häufiger diesen Input bekommen und habe mich gewundert und mir gedacht, nee, also ich sehe das überhaupt nicht aus dem Thema Angst heraus oder dass einer einem was wegnehmen kann. Ganz im Gegenteil. Es ist wichtig, dass wir Netzwerke, und mit wir meine ich einfach unsere Generation, diese Netzwerke schaffen, dass sich Menschen begegnen können, miteinander arbeiten können und dass da mehr rauskommt, bin ich felsenfest überzeugt davon und nicht weniger. Also diese Ängste, diese Paranoia, die in unserer Branche auch irgendwie noch da ist, das ist mir auch wichtig, darüber heute zu sprechen, die ist völlig unbegründet, die brauchen wir nicht mehr. Wir sind in einem anderen Zeitalter, also es ist 2024 und das können wir ablegen. Wir werden immer genug Geschäft generieren und es wird immer genug passieren und laufen, wenn man eben genau dieses Vertrauen reingibt. Und mir ist irgendwann aufgefallen, dass ich das selber kreieren muss, damit es funktioniert. Es ist auch nicht unendlich skalierbar oder multiplizierbar. Man wird damit wahrscheinlich auch kein Millionär. Aber ohne das Vertrauen kann da nichts wachsen. Und das ist so für mich auch ein sehr starker Antrieb, warum ich das alles mache.
Das finde ich gut und ich glaube auch, was du gerade sagst mit dem diese Angst vor Geschäft. Also ich glaube, das ist auch so ein Mindset, ob ich das Wort, also eine Einstellung, die jüngere Markt einfach gar nicht mehr haben, weil die einfach alle wissen, es gibt genug Geschäft. Also
Genau.
es ist ja nicht so, dass die haben keine Angst, dass sie Kunden verlieren, weil die einfach alle wissen, da spricht einfach mal die Alterspyramide vollkommen für die, weil die wissen, es gibt mehr Kunden, als sie behandeln können. Also so.
Ja, also ich bin zwischen zwei Generationen sozusagen vom Alter her. Die einen sind so, wie du es gerade beschreibst, und die anderen sind eigentlich die, die aus der Angst heraus oft agieren. Nicht alle, um Gottes Willen, ne? Aber viele reagieren aus Ängsten heraus und sehen alles eher im Thema, halten wir das mal lieber kurz, ne? Oder an der kurzen Leine, oder die geben nicht alles. Und ich kann mich halt mit der Seite nicht so identifizieren, sondern eher mit der anderen, die wo offen ist und die sich das traut und die im Teamwork denkt und die auch nicht Angst hat, dass ihr ständig irgendwas weggenommen wird. Ja. Also meine Philosophie, was ich auch gesagt habe mit dem Taekwondo, ich habe ein Mindset, das eher in die Richtung geht, investier in was und dann wird was rauskommen.
Ja, das machen. Das ist auch das, das höre ich häufig von meinen Königsmachern, Königsmacherinnen, die ihr zu Gast habt.
Ja.
Ist genau das. Einfach, ne, Sachen geben, dann kommt schon das zurück.
Dann hast du die Richtigen eingeladen.
Ja, natürlich. Nur Königsmacher und Königsmacherinnen lade ich hier ein. Ne?
Sehr gut.
Du hast gerade noch, ich habe dir vorher schon gesagt, ich stelle eine Frage, die ich nur Frauen stelle. Ne? Der einzig sexistische Part in diesem Podcast, der einfach sich, ja, der sehr nur der einfach geschlechtsspezifisch ist, und zwar nur Frauen. Du hast gerade erzählt, deine jüngste Maklerin ist eine Maklerin, und ich frage nur Frauen, warum es so wenig Frauen in der Branche gibt. Weil meine These ist, oder meine These, meine Annahme ist eigentlich immer, ich finde ja, Frauen sind eigentlich besser für den Beruf des Versicherungsvertriebs geeignet als Männer, im Sinne von, Frauen sind empathischer als Männer, im Gros gesprochen, und risikobewusster als Männer, ne? Aber es gibt im Vertrieb wenige Frauen in der Versicherungsbranche. Warum? Was glaubst du?
Tja, also eigentlich haben wir die Antwort auf diese Frage schon die letzte halbe Stunde gegeben, ne? Du hast es jetzt selbst als eine kleine sexistische Frage bezeichnet, finde ich gar nicht. Das darf man ja ruhig fragen. Die Antwort ist aber sexistisch, vermutlich. Also ich meine, ich habe ja gerade beschrieben, es gibt verschiedene Generationen in der Versicherungsbranche und das heißt auch nicht, dass jetzt die ältere Generation mit jungen Leuten schlecht umgeht, um Gottes Willen. Aber es ist natürlich so, dass es eine Männerdomäne war die letzten 20 Jahre. Oder ich glaube, das kann man einfach sagen, ohne dass man sich jetzt da verbrennt. Und wo halt viele Männer sind, fängt jetzt nicht unbedingt eine Frau zum Arbeiten an. Generell als Attraktivitätsthema sagen wir halt, okay, viele Frauen gibt es in der Modebranche, in der Textilbranche, da sind fast nur Frauen, ne? Umgekehrt jetzt gesehen. Oder bei so coolen Jobs wie beim Fernsehen oder so, da gleicht sich das ungefähr aus, sind aber auch viele Frauen. Also ich glaube, dass die Branche A ein schlechtes Image bisher hatte oder eher schlecht konnotiertes Image. B sind sehr viele Männer an der Führung, sehr, sehr viele. Ja, und dann muss man sich fragen, warum unterstützt der ein oder andere jetzt keine junge Frau und der andere tut's vielleicht. Also da will ich jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Und da ist es doch kein Wunder, dass es nicht viele Maklerbetreuerinnen oder viele Maklerinnen, wobei Maklerinnen wären es tatsächlich immer mehr, finde ich. Und das finde ich auch richtig cool. Ja, weil die haben ja keinen Chef in dem Sinn oder die sind ja nicht in irgend so einem Hamsterrad gefangen, wo vielleicht eine Frau gar nicht so an die höheren Positionen kommt. Also ich denke, dass da immer noch Luft nach oben ist in unserer Branche, dass Frauen Führungspositionen bekommen und dann werden sich vielleicht auch mehr drunter bewerben.
Ah, okay. Wir sind jetzt fast schon am Ende. Und zwar, achso, eine Frage ist immer noch, ich frage meine Gäste, was für Misserfolge sie mal so in ihrem Berufsleben hatten, und was sie halt daraus gelernt haben. Ne? Wobei Misserfolg ist so ein negatives Wort, ne? Sagen wir einfach so, a Learning. So, ne? Gibt es irgend so ein Misserfolg? A Learning, das dir
Ganz
einfällt, wo du
viele.
sagst.
Also ich sage jetzt mal, es gab keinen Misserfolg, sondern Rückschläge. Ja, so würde ich es jetzt mal, weil du den Begriff jetzt auch
Genau.
Misserfolg ist ein sehr harter Begriff. Also ich würde sagen
Genau.
Rückschläge oder Rückschritte. Und ich würde sagen, ich antworte jetzt mal ganz, ganz diplomatisch. Das ist wie, wenn, ich hatte vorher gesagt, mich interessiert es immer ein bisschen über die Grenze zu gehen vom Taekwondo her. Und die kleine Grenzüberschreitung ist ja immer, dass du dich ein bisschen weiterentwickelst, ne? Also jetzt nicht, dass du überall, natürlich kann auch passieren, dass man in dieser Überschreitung vielleicht mal ein bisschen aneckt, aber das gehört dazu, sonst entwickelt sich ja nichts. Und manchmal lösen diese Rückschläge genau das aus. Insofern kann man aus jedem Rückschlag immer lernen und sich daraus entwickeln. Und genau das mache ich ja im Prinzip auch wieder jetzt gerade nach einem Rückschlag. Der Prozess wird wahrscheinlich im Leben nie zu Ende sein. Also wichtig ist, dass man den Spaß nicht verliert, dass man seiner Sache treu bleibt, dass man sich auch reflektiert, vielleicht Dinge verbessert auch, aber schon auch seine Botschaft und das, was einen antreibt, einfach weiter authentisch verkörpert. Ich glaube, dann liegt man immer richtig.
Gibt mal so ein konkret, hast du ein konkretes Beispiel aus deiner Berufszeit, wo du sagst, okay, ich habe das gedacht, habe dann gemerkt, war die falsche Denke, musste den anderen Weg gehen. Also ich wollte nach rechts gehen, habe dann gemerkt, das ist keine Tür, das ist eine Wand, musste halt nach links gehen. Fällt dir
Ja, das
irgendwas ein?
Beispiel ist wahrscheinlich jetzt ein paar Monate her. Punkt.
Achso, Punkt. Ich hab unverstanden.
Nee, Punkt.
Punkt.
Also was soll man dazu
Okay.
sagen? Manchmal gehen Türen zu und eine neue macht sich auf und die muss man halt dann selber aufmachen, ja, möglicherweise.
Das ist.
Und da halt den Mut zu verlieren, nicht zu verlieren, da dran zu bleiben, das ist ja auch eine Message, für die ich jetzt stehen möchte, weil ich denke, jeder Mensch ist mit Rückschlägen konfrontiert. Und gerade auch junge Menschen tun sich schwer, oft Rückschläge zu verkraften. Also mein Tipp oder meine Message ist einfach, geh deinen Weg weiter, lass dich auch nicht runterziehen. Umgib dich mit den richtigen Menschen, die es einfach gut mit dir meinen. Und wenn du die noch nicht gefunden hast, dann such die auf jeden Fall weiter oder mach dich dafür auf, dass die auf dich zukommen, weil dann werden sich wieder neue Themen ergeben, die dich einfach weiterbringen.
Du bist
Also
schon.
man kann in unserem Job schon verzweifelt sein teilweise, weil ich finde, es ist eine sehr harte Branche insgesamt. Aber auf der anderen Seite gibt es auch tolle Menschen. Auch jetzt neue Menschen, die ich wieder kennenlerne, immer wieder. Wie gesagt, nach jedem Rückschlag kommt wieder was Neues. Und mit denen kann man dann noch vielleicht viel weiterkommen. Insofern hat alles sicherlich seinen Sinn.
Ey, das definitiv. Und du bist gerade schon bei Tipps. Das sind ja meine letzten. Ich habe drei Fragen, die ich allen stelle, ne? Und da ist ja eine Frage, ist immer so, was für ein Tipp du in der Anfangszeit mal bekommen hast, den du immer noch wertschätzt. Hast du so einen, wo du sagst, das habe ich mal gehört am Anfang, als die junge Alex in die Branche gekommen ist, hat das gehört und das hilft dir immer noch, oder ist es ein.
Auf meinem ersten Block von der Bausparkasse steht vom ersten Tag, an dem ich jemals gearbeitet habe, für irgendein Unternehmen, habe ich mit einem Kugelschreiber Tun draufgeschrieben, das Wort Tun. Tun, einfach tun. Gar nicht lange nachdenken, machen, 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 machen. Das wäre mein Tipp.
Okay.
Probieren, ausprobieren, machen. Und vor allen Dingen, wenn man noch jung ist, echt nicht so viel im Kopf machen, einfach machen.
Und was hättest du gern früher gewusst, was du halt dir selbst hart erarbeiten musstest?
Also erst einmal hätte ich mir mehr Transparenz gewünscht. Deswegen wäre der Tipp, sich an Menschen zu halten oder vielleicht auch zu orientieren, die Transparenz verkörpern und auch bereit sind, das weiterzugeben. Das geht dann schneller, man kann sich vieles sparen dadurch. Das ist der erste Tipp. Das zweite, was ich auch ein bisschen versaut habe, wo ich noch ganz jung war, das Thema Netzwerke, also zum Beispiel waren mir so Messen irgendwie unsympathisch. Ich habe ja auf Messen sogar gearbeitet, wie ich vorher erwähnt habe.
Wollte ich schon
Aber so
sagen.
privat, das war für mich halt Job, ne? Aber jetzt so auf Messen gehen in der Branche war mir ein Gräuel, weil ich keinen kannte. Ich kam mir da blöd vor. Also ich dachte so, ja, okay, dann latsche ich halt da durch. Mit wem soll ich da reden? Also mein Tipp ist, solche Netzwerkevents, auch Veranstaltungen, die cool sind, besuchen, hingehen und oder wenn man halt sagt, okay, ich bin jetzt da irgendwie alleine, ich traue mich das nicht, dann sich ein Netzwerk suchen, was sich da trifft. Also zum Beispiel mein Netzwerk trifft sich fast bei jeder Messe, gerade hier auch in unserer Region und wir haben da immer miteinander auch Teile, wo wir Veranstaltungen noch zwischendrin haben oder drumherum. Also wer das vielleicht nicht alleine will, kann sich da auch gerne melden oder sich auch ein anderes Netzwerk suchen, was das vielleicht macht. Das wäre ein wichtiger Tipp. Also wenn man sich da ein bisschen isoliert fühlt, dann sollte man sich das ruhig mal angucken, was es alles gibt und dann sich seine Lieblingsmenschen halt aussuchen.
Das stimmt auf jeden Fall. Umgib dich mit Lieblingsmenschen, mit guten Menschen ist immer ein guter Tipp.
Der
Das.
letzte Tipp vielleicht noch, mehr Service suchen. Es gibt höhere Service-Levels, als vielleicht der ein oder andere jetzt kennt. Wenn jemand das Gefühl hat, da wäre noch mehr drin und irgendwie laufen ein paar Dinge nicht, dann kann er sich auch gerne mal rühren. Dann gebe ich ihm vielleicht einen Tipp, wo er da anfragen kann oder so. Dann sollte er sich auf die Suche machen, wie er mehr Service bekommt, weil letztendlich, je mehr Service der Makler hat, umso mehr Service hat sein Kunde. Umso besser kann der Makler den Kunden betreuen. Also ist es ja eine nachhaltige, langfristige Thematik. Das sollte man auch nicht aus dem Auge verlieren, auch wenn man vielleicht noch mit Social Media und mit Reichweite und mit Leads und mit Vergleichsrechnern beschäftigt ist. Das wäre auch ein Tipp.
Gut, und dann meine letzte Frage. Welche Bücher kannst du empfehlen, die man mal gelesen haben sollte und warum?
Also das ist einmal jetzt. Das geht darum, es ist mehr jetzt ein psychologisches Buch, wie ich im Hier und Jetzt bin, um mich nicht verzettle. Also das Buch ist cool, ist aber ziemlich abgefahren, ziemlich basic.
Okay.
Ein anderes Buch, was ich sehr mag, ist Kitchen Confidential von Anthony Bourdain.
Da geht's um
Mittlerweile
Kochen.
schon verstorben.
Geht's um
Bitte?
Kochen. Da geht's um Kochen, oder?
Nee, da geht es eigentlich um
Mich?
die Geheimnisse der Industrie oder der Gastronomie in New York.
Ah.
Ein Insider packt aus sozusagen. Das Buch ist schon ein bisschen älter, ich glaube 15 Jahre oder so, aber ist einfach cool zum Lesen. Tatsächlich sage ich jetzt noch was ganz sophisticatedes. Ein Buch, was ich immer wieder lese, tatsächlich alle paar Jahre, Goethes Faust.
Boah, Teil 1 vermute ich aber, oder?
Nee, auch zwei, aber der zweite Teil ist auch schon wieder sehr abgespaced.
Also ich kann dazu gehört, dass 1, ja, 2 habe ich, glaube ich, dreimal versucht und dann aufgehört.
Brauchst du mal Hilfe?
Nee, ich dachte mal so, es muss nicht sein. Da dachte man so, okay, es sind mir zu. Das ist also
Ja,
eins,
warum?
ja. Es
Ja,
sind mir
warum?
zu viele Menschen, also es sind mir zu viele Figuren, ist mir aufgefallen. Ich verwirre mich immer in den Figuren.
Ja, da hast du recht. Da hat der Goethe sich auch ein
<Sorry.
bisschen rein verwirrt, glaube ich. Aber
Ja.
warum würde ich dieses
lacht>
Buch immer wieder lesen? Weil ich finde, dass es eigentlich alle Entwicklungsphasen des Menschen zeigt. Und am Anfang geht es noch ganz banal los und ganz einfach und dann wird der Anspruch immer höher von dem Mensch. Und dann will er in die Politik und dann will er die Schönheit besitzen und alle möglichen Dinge. Und da erkenne ich vieles wieder, was so die menschliche Entwicklung betrifft. Aber das ist jetzt, das habe ich jetzt habe ich noch einen rausgehauen hier.
Das ist super, ey. Du sprichst mit jemandem, der in Leipzig wohnt. Ne? Also hallo, wir haben ja
Also,
Auerbach. Also wir haben Auerbachs Keller hier, ne? Also.
ich weiß, da war ich erst kürzlich, tatsächlich. Da war ich auf Einladung von der Bayerischen an dem wunderschönen Edition F Format war ich eingeladen, genau, ein reines Frauenformat, das war super. Und da waren wir auch kurz mal bei Auerbachs Keller, ja, richtig.
Siehst du? Ja, genau. Wunderbar. Ja, schön. Haben wir auch gleich nochmal noch einen Touristiktipp hier mal für Leipzig rausgehauen. Ne? Auerbachs Keller kann man nur jedem empfehlen. Ist
Ja,
noch.
absolut.
Ja, wir sind schon am Ende und ich bedanke mich fürs großartige Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und die Empfehlungen waren gerechtfertigt von allen Leuten, möchte ich festhalten, hier mal.
Oh, danke schön, das ist aber lieb. Also, ich habe mich auch sehr gefreut und ja, an der Stelle vielleicht auch noch ein bisschen Geduld für den einen oder anderen, der vielleicht jetzt enttäuscht ist, weil er nicht erfahren hat, was genau alles mache ich denn als Deutschlands erste freie Maklerbetreuerin. Ihr werdet bald mehr darüber finden. Wir sind gerade im Bereich Website-Erstellung. Ihr wisst ja, ich bin Nerd und brauche ein bisschen länger. Und ja, ansonsten bedanke ich mich bei dir auch für das tolle Gespräch. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und werde das auch gerne weiterempfehlen.
Freut mich doch, freut mich. Dann danke und noch einen schönen Tag. Schöne Woche.
Ja, danke, dir auch. Ciao.
Ciao. Ich hoffe, Sie fanden das Gespräch genauso angenehm wie Alexandra und ich. Und wie immer würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacherin-Folge mit Alexandra Handerer, Deutschlands erster freier Maklerbetreuerin. Und mein Name ist Marco Petersohn. Ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören.